Ronja von Wurmseibel. Wie wir die Welt sehen. Was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Es ist schon verrückt, oder? Man geht durch den Alltag und glaubt, man wüsste einigermaßen Bescheid über die Welt. Immerhin schaut man ja Nachrichten. Nur, das mit den Nachrichten ist so eine Sache. Diese Welt hat fast 8 Milliarden Einwohner, die in fast 200 Ländern leben. An einem einzigen Tag passiert unglaublich viel auf der Welt. Gutes wie Schlechtes, Mutmachendes und Frustrierendes. Wenn Journalisten dann aber versuchen, so einen Erdentag in 15 Minuten zu packen, wie es zum Beispiel die Tagesschau tut, dann wird am Ende meistens über das berichtet, was am lautesten knallt. Raub und Mord, Kriege, Waldbrände, Unfälle, Terroranschläge und natürlich Pandemien. Klar, das ist auch das, was den Menschen am meisten Angst macht. Und es ist wichtig, dass sie darüber Bescheid wissen. Aber wenn wir pausenlos nur mit Katastrophen, Gewalt und Zerstörung bombardiert werden, verändert das irgendwann auch unser eigenes Denken. Es verändert, wie wir die Welt sehen. Wie wir die Welt sehen. So heißt auch das Buch, um das es hier gehen soll. Geschrieben hat es die Journalistin Ronja von Wurmseibel. Die Autorin, die selber aufgehört hat, konventionelle Nachrichten zu konsumieren, zeigt in dem Buch, warum die Welt, ja tatsächlich, besser ist, als sie scheint. Und Wurmseibel muss es wissen, denn sie hat früher als Journalistin aus Afghanistan berichtet. Einem Ort, den viele mit Terror, Unterdrückung und Armut verbinden. Klar, sie hat dort viel erlebt, was schwer verdaulich ist. Aber sie hat auch gelernt, dass zu jeder Geschichte ein Lichtblick gehört. Eine Lehrerin stellt ihren Schülern eine einfache Aufgabe. Sie sollen ein Blatt Papier beschreiben, auf dem in der Mitte ein schwarzer Punkt ist. Alle Schüler geben sich wirklich Mühe. Sie beschreiben die Größe, Form und Position des schwarzen Punktes. Kein einziger beschreibt das weiße Papier. Im Leben machen wir genau diesen Fehler immer wieder. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich auf den dunklen Fleck. Sei es nun Geldmangel, ein Beziehungsproblem oder schlechte Noten. Dabei ist der Fleck im Vergleich zum Rest, dem weißen Papier, eigentlich ziemlich klein. Aber damit wir nicht nur den schwarzen Punkt sehen, sondern auch die schönen Seiten im Leben, müssen wir unser Gehirn austricksen. Das Gehirn ist nämlich evolutionsbedingt stärker auf Gefahren fokussiert als auf das Gute im Leben. Klar, es war in grauen Vorzeiten durchaus wichtig, den Säbelzahntiger zu erspähen, statt verträumt dem Schmetterling hinterherzublicken. Heute aber steht uns die dauernde Angst oft im Weg. Und, man muss es so hart sagen, nicht selten liegt unser Gehirn sogar vollkommen daneben. Wir leiden an systematischen Wahrnehmungsfehlern. Die Welt da draußen erscheint uns gefährlicher, als sie in Wirklichkeit ist. 2012 wurde in Großbritannien eine groß angelegte Studie mit 100.000 Menschen in 40 Ländern durchgeführt. Das Ergebnis? Die Befragten glaubten, dass die Mordrate im Land gestiegen war, wenn sie tatsächlich stark zurückging. Dass mehr Menschen an Terrorismus starben, als es tatsächlich der Fall war. Sie schätzten die Arbeitslosigkeit als zu hoch und die soziale Ungleichheit als zu stark ein. Sie lagen mit ihrem Pessimismus fast immer daneben. Überleg mal, wenn du deinen Freunden oder deiner Familie etwas über deinen Alltag berichtest, worum geht es da? Vielleicht bist du ein sehr positiver Zeitgenosse, aber viele Menschen tendieren dazu, eher von den üblen Dingen des Lebens zu sprechen. Von der verspäteten Bahn, vom Stress mit der Chefin oder vom verschütteten Kaffee, der die neue weiße Hose braun eingefärbt hat. Und nicht so sehr von diesem wahnsinnig netten Lächeln der Kassiererin, der man angemerkt hat, dass sie sich vom Stress nicht kleinkriegen lässt. Oder davon, dass es heute beim Bäcker dieses super leckere Croissant gab, das sonst immer ausverkauft ist. Dieses eine mit den Haselnussstückchen. Herrlich. Oder von der Vorfreude auf den nächsten Urlaub. Das Meeresrauschen, der Strand, die Muscheln, wie wundervoll. Diese Dinge schwirren zwar auch im Bewusstsein herum, aber seine Aufmerksamkeit schenkt man dann doch lieber anderen Dingen. Zum Beispiel: Die Kleine ist schon wieder erkältet. Der Computer ist schon zum zweiten Mal aus unerklärlichen Gründen einfach abgestürzt. Und wenn diese Leute da unten auf der Straße gestern nicht so viel Krach gemacht hätten, wäre ich heute auch ausgeschlafener. Die meisten von uns legen einen Negativfilter über ihr Erlebtes und über die Geschichten, die sie erzählen. Dabei können viele Geschichten so erzählt werden, dass sie Mut machen. Und das ist bitter nötig. Zahlreiche Studien beweisen nämlich den psychologischen Effekt schlechter Nachrichten. Wir entwickeln Schuldgefühle, verlieren unsere Antriebskraft und den Glauben an konstruktiven Wandel. Wir werden zynisch und gestresst. Wir leiden unter schlaflosen Nächten und Angstzuständen. Die Kernbotschaft lautet hier also: Schaffe mehr Raum für die guten Nachrichten in deinem Leben. Und es geht nicht um naiven Optimismus. Die Idee ist nicht, dass du das Negative komplett ausblendest und dir eine rosarote Märchenwelt zusammenzimmerst, sondern darum, dass du versuchst, die schlechten Nachrichten einzuordnen. Um nochmal auf die Beispiele von vorhin zurückzukommen. Du könntest auch sagen, die Kleine fiebert wenigstens nicht. Oder, der Computer hat schon 10 Jahre auf dem Buckel, es ist großartig, dass der überhaupt noch funktioniert. Oder, klar, manchmal ist es laut, aber andererseits bin ich schon auch froh, dass die gespenstische Pandemieruhe vorbei ist. Und schon siehst du die Welt anders. Aber zurück zur harten Nachrichtenrealität. Es ist doch so, wenn du Journalist bist und aus Kolumbien berichtest, dann wird von dir erwartet, dass du fast ausschließlich Drogenhandelreportagen machst. Und wenn du Australien-Korrespondentin bist, immer her mit den tödlichen Haiattacken. Und wenn du, wie die Autorin, in Afghanistan lebst, wirst du Geschichten über Burkas, Bombenanschläge und die Taliban garantiert verkaufen können. Hauptsache, sie entsprechen dem Klischee und sind blutig, drastisch, schlimm. Nach dem Motto, Bad News is Good News. Je weiter ein Ereignis von uns entfernt ist, desto größer und lauter muss die Geschichte sein, damit sie es auf unsere Nachrichtenradar schafft. Das hat auch etwas mit unserer medialen Öffentlichkeit zu tun. Wer im Kampf um Aufmerksamkeit gewinnen will, muss mindestens einen, am besten aber mehrere der sogenannten Nachrichtenfaktoren bedienen. Berichtenswert sind demnach Stories, die in der Nähe passieren, sehr konfliktreich und dramatisch sind oder mit Prominenz, Sex und Gewalt zu tun haben. Obwohl die einzelnen Nachrichten stimmen, geben sie in der Summe ein verzerrtes Bild der Welt ab. Und wir glauben fälschlicherweise, dass wir diese Welt kennen. Zum Beispiel hat die Autorin immer wieder erlebt, dass Deutsche irritiert waren, wenn sie Bilder von afghanischen Friedensaktivisten zu sehen bekamen. Hä? Jeans und T-Shirt? Diese Afghaninnen und Afghanen sahen den Deutschen einfach nicht, afghanisch genug aus. Das Problem ist also, dadurch, dass nur die extremen Nachrichten aus fernen Ländern zu uns durchdringen, entstehen stereotype Vorstellungen. Unser eigenes Land erscheint uns demgegenüber als facettenreich und bunt, weil aus unserem Nahbereich eben deutlich vielseitiger und detaillierter berichtet wird. Das führt zum Beispiel dazu, dass Geflüchtete unhinterfragt als eine uniforme Gruppe oder gar Welle bezeichnet wurden, wie es in 92% der europäischen Nachrichtenartikel zwischen 2015 und 2018 der Fall war. Zusammengefasst heißt das also, eine verzerrte Berichterstattung verzerrt letztlich auch unser Denken. Ich weiß ja nicht, ob du Kinder hast, aber falls du jemals einem Kind das Schnürsenkelbinden beigebracht hast, dann hast du das bestimmt nicht so gemacht. Ein Vortrag über 50 Wege gehalten, wie man Schnürsenkel nicht bindet, gefolgt von einem weiteren ausführlichen Briefing darüber, welche Verletzungsgefahren mit dem Schnürsenkelbinden einhergehen, gefolgt von einer PowerPoint-Präsentation über Menschen, die beim Schnürsenkelbinden schon gescheitert sind. Quatsch! Du hast dem Kind einfach gezeigt, wie es geht. Und irgendwann hat es das verstanden. Und fertig. Das Erstaunliche ist jetzt aber, dass genau diese absurde Lernmethode häufig angewandt wird. Uns wird beigebracht, dass wir vor allem dadurch lernen sollen, dass wir wie besessen auf das schauen, was nicht funktioniert hat. Im Geschichtsunterricht zum Beispiel. Wir erfahren wahnsinnig viel darüber, wie Kriege entstehen, verlaufen und enden. Und erstaunlich wenig darüber, wie sich Frieden aufrechterhalten lässt. Die Devise lautet deshalb, Nachrichten bewusster konsumieren. Das ist ein bisschen wie mit bewusster und ausgewogener Ernährung. So wie man darauf achtet, nur das zu essen, was dem Körper gut tut, kann man auch darauf achten, Nachrichten zu konsumieren, die dem Geist gut tun. Denn schlechte Nachrichten sind Junkfood für unser Gehirn. Und ich sag's nochmal. Das heißt jetzt nicht, dass wir nur noch Feelgood-Filme schauen und die Welt durch eine rosarote Brille sehen sollen. Aber wir sollten uns einen Schutzanzug zulegen dürfen, der aus Optimismus gewoben ist. Optimismus bedeutet, dass wir daran glauben, dass nicht Hopfen und Malz verloren sind und wir die Situation verbessern können. Und diesen Optimismus können wir trainieren, indem wir Geschichten konsumieren, die nicht nur Probleme beschreiben, sondern auch Lösungen. Hier kommt ein Beispiel. In einer Studie für das Solutions Journalism Network, einer gemeinnützigen Organisation aus den USA, sollten Testpersonen eine Reihe von Artikeln lesen. Die Artikel drehten sich nicht gerade um Ponyhof-Themen. Sie handelten von traumatisierenden Erlebnissen, Obdachlosigkeit und Armut. So, und jetzt kam die zweite Gruppe ins Spiel. Auch sie las Artikel über Traumata, Obdachlosigkeit und Armut. Aber in ihren Texten waren zusätzlich auch Lösungsvorschläge für die beschriebenen Probleme enthalten. Das Resultat? Die Leser der zweiten Gruppe fühlten sich im Anschluss besser informiert und weniger deprimiert. Außerdem gaben sie an, dass ihr Interesse am Thema gestiegen sei. Die Lösungsvorschläge haben gewissermaßen eine Tür aufgemacht, die vorher zu war. Wir schreiben das Jahr 2001. Die Investigativjournalistin Tina Rosenberg beschreibt in einem aufwendigen Feature für die New York Times, wie es Brasilien geschafft hat, die AIDS-Epidemie entscheidend zu verlangsamen. Nämlich hauptsächlich durch die Herstellung von Generika, durch Medikamente also, die denen der großen Pharmakonzerne sehr ähneln, aber deutlich günstiger sind. In den USA kostet die Behandlung von AIDS noch mehr als $10,000 im Jahr. Wer in den USA an AIDS stirbt, stirbt also nur, weil er verraten wurde, schlussfolgert Rosenberg. Ihr Artikel »Look at Brazil« gilt heute als einer der ersten Artikel, die man als konstruktiven Journalismus bezeichnet. Er zeigt nicht nur Probleme auf, sondern auch einen klaren Ausweg. Das macht konstruktiven Journalismus aus. Zu den üblichen journalistischen Fragen, die sich mit Vergangenheit und Gegenwart beschäftigen, kommen hier noch weitere Fragen. Was jetzt? Was sind die folgenden Schritte? Was hilft? Ronja von Wurm-Seibel hat sich für ihre Art des konstruktiven Journalismus eine ganz eigene Formel gebastelt. Sie lautet Scheiße plus X. Das ist zwar ein wenig derb, trifft den Nagel aber auf den Kopf. Die Scheiße steht für all die Missstände, Krisen und Ungerechtigkeiten, die uns in der Gesellschaft auffallen. Oder eben für Sorgen, Streit und Probleme auf privater Ebene. Das X steht für die Zauberzutat, die wir finden können, um einen gewünschten Idealzustand zu erreichen. Begeben wir uns also auf die Suche nach dem X, unserem Rettungsanker. Und nehmen wir als erstes Beispiel ein kleines, aber nerviges Alltagsproblem. Schneckenbefall. Was lässt sich dagegen unternehmen? Naja, du könntest dich entweder auf die Suche nach natürlichen Lösungen machen und Rosenzweige um das Beet legen oder ein Hochbeet bauen. Oder einen Schneckenzaun ziehen. Oder aber etwas ganz anderes, nämlich Frieden machen mit den Schnecken. Hey, die Schnecken essen doch nicht den ganzen Salat und wir müssen auch nicht hungern, oder? Auch das kann eine Lösung sein. Egal wie dein X aussieht, entscheidend ist, dass du den Ärger über das Schneckenproblem nicht einfach in dich hineinfrisst, sondern dass du aktiv nach Lösungen suchst. Zugegebenermaßen, nicht in allen Fällen ist das X so leicht zu finden, aber trotzdem lohnt sich die Suche. Und oft findet sich das beste X, wenn du über den Tellerrand hinausschaust. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Stress im Beruf, wie ihn immerhin 2/3 der Deutschen empfinden. Hast du schon mal nachgeforscht, wie es in anderen Ländern abläuft? Gibt es Vorbilder, an denen du dich orientieren kannst? So, und jetzt stellen wir uns vor, du stolperst bei deiner Recherche über das schöne, kleine Land Island. Dort hat eine groß angelegte Pilotstudie gezeigt, dass sich eine verkürzte Arbeitswoche positiv auf die Gesundheit und Zufriedenheit der Arbeitnehmer auswirkt und noch dazu die Arbeitsmoral steigert. Und deshalb arbeiten mittlerweile 86% der Bevölkerung in Island verkürzt. Eine positive Nachricht, die einfach untergegangen ist. Und dieses Wissen könnten wir nun als Ansatzpunkt nehmen, um zu sagen, der 8-Stunden-Arbeitstag muss auch in Deutschland nicht in Stein gemeißelt sein. Wäre solches Wissen nicht ein riesiger Antrieb, damit sich etwas zum Besseren verändert? Hier kommt zum Schluss eine persönliche Geschichte. Die Geschichte von Caroline. Sie klingt erstmal nicht nach Happy End, denn sie beginnt mit der Diagnose Hirntumor im fortgeschrittenen Stadium. Heilungschancen null. Doch statt ihr Schicksal zu beklagen und einfach nur laut Scheiße zu rufen, machte Caroline, die eine gute Freundin von Wurm Seibel war, das Beste aus ihren letzten Wochen. Sie versammelte alle Freunde um sich und atmete das Leben nochmal tief ein. Dass viele ihrer Freunde, die sonst wenig Zeit hatten, sie nun besuchten und sich neue Freundschaften bildeten, das gab ihr Kraft, denn das war ihr Vermächtnis. Ihr Tod war dadurch nicht weniger traurig, aber er hatte eben nicht nur dunkle Seiten. Was für persönliche Schicksale gilt, gilt auch für die Nachrichten. Für jede Katastrophe, jeden Krieg, jede Pandemie. Überall gibt es auch immer Menschen, die helfen, die Mut machen und sich für Gerechtigkeit einsetzen. Damit wir diese positiven Facetten mitbekommen, hat die Autorin einige Empfehlungen. Den Podcast Perspektiven von NDR Info zum Beispiel. Oder die Sendereihe Lösungsfinder der Tagesschau. Oder, wenn du Englisch sprichst, auch die BBC-Produktion People Fixing the World. In diesen Formaten wird gezielt auf konstruktiven, also lösungsorientierten Journalismus gesetzt. Und der zeigt, es gibt so viele Menschen, die die Welt zu einem besseren Ort machen, weil sie freiwillig Müll wegräumen, beim Ausfüllen von Asylanträgen helfen oder in Stadtwüsten unverdrossen Blumen pflanzen und dabei Teil einer positiven Geschichte werden. Wenn du willst, kannst du das auch.